Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 333.
Bayern 2. Nahaufnahme.
Andreas Mayer-Feist mit einem politischen Porträt Österreichs.
Glückliches Österreich. Ein Land mit großer Vergangenheit. Ein Land mit brillanten Wirtschaftsdaten und einer scheinbar sicheren und durch nichts zu erschütternden Zukunftsperspektive. EU-Mitglied seit 1995. 8,3 Millionen Einwohner. Eine Mini-Bundesrepublik mit 9 Bundesländern. Das größte, Wien. 1,6 Millionen Einwohner. Das kleinste, Vorarlberg. 365.000 Einwohner. Österreich ist etwas kleiner als Portugal und etwas größer als Tschechien. Zwischen dem westlichsten und östlichsten Punkt liegen 573 Kilometer. Österreich grenzt an 8 Länder. 350 Kilometer der schönen blauen Donau fließen durch österreichisches Staatsgebiet.
Donau bei mir.
Und immer wieder ein Streitthema in Österreich. Ausbauen für die Schifffahrt oder nicht? Der Streit um den wirtschaftlichen Nutzen der Donau spiegelt den enormen Aufschwung Österreichs wider, weg vom Agrarstaat. Nur noch jeder 20. Erwerbstätige ist heute Landwirt. Die meisten sind im Handel und im Dienstleistungssektor beschäftigt. Südosteuropa ist ein lukratives Geschäftsfeld. Daneben gilt der Tourismus als Motor für Wirtschaft und Jobs. 30 Millionen Gäste besuchen jedes Jahr Österreich. Im Ranking des Weltwirtschaftsforums landete Österreich weltweit auf Platz 2 der attraktivsten Destinationen, hinter der Schweiz, aber noch vor Deutschland. Ein Geschäft, das nach gut ausgebauten Verkehrswegen verlangt. Die Wirtschaft wächst. Österreich ist von 30 OECD-Staaten das siebtreichste. Reicher als alle Nachbarn und auf dem besten Weg, die Schweiz zu überholen. Erstaunlich allerdings, dass die brillante Wirtschaftslage in der Politik scheinbar keine Rolle spielt. Ist die Angst vor der Inflation berechtigt? Der österreichische Politikwissenschaftler Peter Filzmaier bezweifelt das.
Teuerung ist zunächst eine subjektive Wahrnehmung und keine objektive volkswirtschaftliche Analyse. Wenn Österreicherinnen und Österreicher gefragt werden, empfinden sie eine Einschränkung, nicht immer Existenzbedrohung ihrer Lebensbedingungen durch höhere Preise, dann sagen 80-90% ja. Es gibt schon auch objektive Punkte, die das bestätigen, aber es kommt der Stimmungslage noch eine Überhöhung dazu.
Für Peter Filzmaier, der an der Donau-Universität in Krems politische Kommunikation lehrt, liegen die tatsächlichen Probleme des Landes ganz woanders. Der demografische Wandel, der Mangel an Nachwuchs, immer weniger Bewerber auf hochqualifizierte Jobs gefährden das Wirtschaftswachstum. 100 Frauen in Österreich bekommen heute etwa 141 Kinder. Um den Bevölkerungsstand zu halten, müsste jede Österreicherin im gebärfähigen Alter mindestens 2 Kinder bekommen. In der politischen Diskussion dreht sich deshalb alles um die Frage, wie kann ein stabiles Wirtschaftswachstum langfristig garantiert werden? Politiker aller Parteien überbieten sich mit Vorschlägen zur Unterstützung von Familien. Sozialdemokraten und Konservative wollen das Kindergeld erhöhen und ein gratis Kindergartenjahr einführen, um junge Paare zum Kinderkriegen zu bewegen. Doch in Österreich zerbricht fast jede zweite Ehe. Und selbst wenn es der Politik gelingt, einen neuen Geburtenboom zu initiieren, die Zahl der eingeborenen Österreicher wird kleiner, nicht größer. Der demografische Wandel ist unumkehrbar. Wenn es um den Nachwuchs geht, geht es deshalb schnell auch um die Frage, wie man die Lücke füllen kann, von außen. Österreich ist ein Einwanderungsland und wird immer stärker abhängig von Zuzüglern aus dem Ausland.
Ja, und wenn sie dann einmal da sind, dann stellt sich die Frage, wie wird's? Und das sage ich, nicht einfach wird's nicht, wenn sie einwandern wollen.
Die Wiener Kabarettistengruppe Maschek ist bekannt für ihre bösen Satiren rund um das Thema Ausländerfeindlichkeit und Tschuschen, ein abwertender Begriff für Fremde, vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien. Woher das Wort kommt, ist unklar. Das Verhältnis heute zwischen alteingesessenen, assimilierten Österreichern slawischer Herkunft und erst neu Zugewanderten ist kompliziert. Am besten lässt sich das im Wiener Stadtteil Otterkring am Brunnenmarkt beobachten. Hier leben Alteingesessene und Ausländer eher nebeneinander als miteinander. Vor allem ältere Leute mit kleinen Renten und jüngere Zuwanderer aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien, die sich mit Hilfsjobs über Wasser halten. Zu sagen hat man sich nicht viel.
Jeder kehrt zu einer Minderheit.
Seit Jahrhunderten gibt es in Österreich einen Ethnomix. 6 Volksgruppen leben hier. Slowenen in Kärnten und in der Steiermark, Kroaten, Ungarn und Roma im Burgenland, Tschechen in Wien. Nach Österreich wandern mehr Menschen zu als ab. Der Wanderungsgewinn ist überlebenswichtig für die Wirtschaft.
Was ist ein Minarett? Das ist eben für einen Islamisten ein Siegeszeichen über die Ungläubigen, ein Siegeszeichen über den Westen, ein Siegeszeichen über das christliche Abendland, ein Siegeszeichen gegenüber der Demokratie, ein Siegeszeichen gegenüber der Freiheit.
Wir stehen zu Österreich, für uns zählt Rot-Weiß-Rot und für uns zählen die österreichischen Interessen zuerst. Zuwanderer, die zu uns gekommen sind und nach einem halben Jahr arbeitslos werden und dann länger als ein Jahr arbeitslos sind, die sollen auch auf Dauer bitte wieder nach Hause gehen.
Diejenigen, die nicht nach Hause gehen müssen, sollen dem Sozialstaat möglichst wenig auf der Tasche liegen. Für Gastarbeiter soll es in Zukunft zum Beispiel eine extra Krankenversicherung geben, die nur noch das Notwendigste abdeckt.
Wo es eine Gastarbeitersozialversicherung gibt, wo soziale und medizinische Sonderleistungen nur für Staatsbürger da sind und Grundleistungen jeder Bürger erhält.
Für Heinz-Christian Strache, 39, Berufspolitiker und Österreich-Patriot, die Voraussetzung für eine wie immer geartete Regierungsbeteiligung in einer Koalition mit einer der beiden großen Volksparteien. Und in die Regierung will der Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ, mit allen Mitteln. Das will auch Jörg Haider, der mit seinem Bündnis Zukunft Österreich ins selbe Horn bläst.
Die Jungen haben jemanden, mit dem sie wieder reden können, der da ist, der auch auf Du und Du mit ihnen ist, der keine Barrieren aufbaut, wo es also eine Obrigkeit gibt und wo es das kleine Volk gibt, sondern wir reden auf der Ebene der Gleichberechtigung miteinander.
Ich sehe das sogenannte Ausländerthema durchaus als dominant. Denn es ist für Parteien, die damit spielen, ein sogenanntes Metathema, das sich über alles drüberlegen lässt. Wenn beispielsweise über den Anteil von Kindern mit deutscher und nicht deutscher Muttersprache in Schulklassen gesprochen wird, ist man ja nicht mehr bei einer pädagogischen Debatte, sondern schon beim sogenannten Ausländerthema. Wenn über Vorteile und Nachteile für den Arbeitsmarkt durch ausländische Arbeitskräfte gesprochen wird, hat das teilweise mit Arbeitsmarktpolitik zu tun, viel mehr aber oft mit dem sogenannten Ausländerthema. Und das wird sehr bewusst und strategisch nicht unerfolgreich eingesetzt.
Angst ist ein wichtiges Instrument. Angst vor der Zukunft, Angst vor den Gefahren von außen, Angst vor dem Moloch Europäische Union, die Österreich alles vorschreibt und der kleinen Republik keine Luft mehr zum Atmen lässt. Austritt aus der EU? Warum nicht? Der nationalkonservative Heinz-Christian Strache fragt ganz offen:
Wenn es nicht möglich ist, diese Herrschaften zur Vernunft zu bringen, diese Technokraten dort, dass man selbstverständlich auch einmal darüber nachdenken kann, dass wir so wie die Schweiz nicht Mitglied einmal vielleicht der Europäischen Union sind oder einen neutralen Block in Europa auch bilden.
Wilfried Auerbach, Manager eines internationalen Unternehmens, will das Thema nicht den Ultrarechten überlassen, aber auch nicht den Sozialdemokraten oder der Bürgerlichen Volkspartei.
Die Bürgerinitiative Rettet Österreich ist von 250.000 Menschen in kürzester Zeit gewählt worden, beziehungsweise eine Unterschriftenaktion gegen diesen EU-Vertrag, da sind wir bekannt geworden. Der politische Arm dieser Europäischen Union entfernt sich von den Bürgern in einem dramatischen Ausmaß. Man braucht ja nur ins Volk hineinhören.
Emotionen beherrschen das EU-Klima bei den Bürgern. Das Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen, spielt eine Rolle. Die Angst vor den Deutschen als treibende Kraft in Europa und nicht zuletzt die nostalgische Überzeugung, dass früher sowieso alles besser war.
Man hat ja eigentlich nie richtig erklärt, was los ist und was die EU ist, die Vorteile und die Nachteile.
Aber trotzdem täte ich nicht austreten.
Wenn man uns ordentlich informiert, dann kann man darüber auch entscheiden. Und das ist, finde ich, die einzige Möglichkeit. Das Volk ist nicht blöd.
Die Österreicher sind ein skeptisches Volk. Sie wissen genau, was sie an diesem Projekt Europa haben. Perspektive, Sicherheit, Friede, aber sie sehen auch zugleich die Schwächen,
sagt der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Seine Partei, die Bürgerliche Österreichische Volkspartei, ist inzwischen neben den Grünen und dem Liberalen Forum die einzige Kraft, die sich als ausgesprochen europafreundliche Partei präsentiert und auch die EU-Krise nach dem Nein der Iren zum Reformvertrag nicht zum Anlass nehmen will, Europa zurückzudrehen. Anders die Sozialdemokraten unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und ihrem frisch gewählten Parteichef Werner Faymann.
Wir haben gesehen, dass wir im Jahr 1994 eine Zustimmung hatten von 2/3 der Bevölkerung. In der Zwischenzeit sind es nur mehr 28%.
Ich glaube, das ist auch richtig, dass die Politik sich nicht damit abfindet, dass nur mehr über 20% von der Europäischen Union überzeugt sind und sich dieser Diskussion massiv stellt und nicht einfach die Augen zumacht.
Karl Dudlick, der Österreich bei der EU in Brüssel vertritt, kritisiert aber auch eine mangelhafte Informationspolitik der Regierung, wenn es um EU-Entscheidungen geht.
Man sollte den Politikern verbieten, mit dem Flieger zurückzukommen von Brüssel. Sonst vergessen sie in der dünnen Luft immer, was draußen beschlossen haben und erzählen zu Hause zum Teil etwas anderes oder gar nichts.
Nach einer ursprünglich sehr hohen Zustimmung für die Europäische Union in Österreich, als es 1994 eine Volksabstimmung gab, sollen wir beitreten, ja oder nein, waren 2/3 dafür, wurde die EU sehr oft als Feindbild aufgebaut. Und das ist ein jahrzehntelanger Prozess, in denen jeweils die da in Brüssel schuldig für was auch immer gemacht wurden.
Beispiel Tirol. Um den EU-Transitverkehr zu stoppen, wollte die Landesregierung vor einigen Jahren ausländischen LKWs die Durchfahrt verbieten.
Wenig überraschend hat der Europäische Gerichtshof eine einstweilige Verfügung erlassen, dass das natürlich den freien Wettbewerb und die Gleichheit verletzen würde. Prompt wurde das im Wahlkampf aber umgedreht, dass man sagt, das ist ein Justizskandal und das Ende des Rechtsstaats, wenn nicht sogar jenes jeder Demokratie in ganz Europa. Wenn sich solche Fälle summieren, wird das Feindbild EU wirklich in Österreich aufgebaut und dann darf man sich nicht wundern, dass die Diskussion nur oberflächlich geführt wird.
In den nicht ganz so hohen Alpenregionen wird der Schnee knapp. Im steirischen Skiort Schladming.
So, und jetzt schalten den Ventilator ein.
Gemeindearbeiter drehen ein Ventil auf und schon schneit es aus allen Rohren. Weiße Pisten auch bei 10 Grad plus, mit einer neuartigen Kunstschneemischung, widerstandsfähig gegen höhere Temperaturen, wenn herkömmliche Schneekanonen versagen. Die bisherigen Technologien reichen nicht mehr. Die Schneekanonen alter Bauart streiken bei Plusgraden. In Schladming und im Pitztal arbeiten die ersten sogenannten IDE Snowmaker des österreichischen Ingenieurs Heinz Viehhauser. Seine Kanonen sind zukunftssicher. Theoretisch können sie trockene Pisten auch noch bei 30 Grad plus beschneien.
Der Schnee fühlt sich ungefähr so an wie der Frühlingsschnee, den man gewohnt ist in den Alpen, der Firnschnee, wie wir sagen. Ideal zum Skifahren. Viele warten immer auf diesen Schnee, der dann im Frühling ist, mit ein bisschen größeren Eiskristallen, nicht so hart.
Trotz Klimawandel, hier werden gute Schneeverhältnisse schon im Herbst garantiert. Doch die neue Technik könnte auf Kosten der Umwelt gehen und frisst Energie, räumt auch der Ingenieur Heinz Viehhauser ein.
Die Risikofaktoren sind eher, wie sich diese Schneedecke dann auf die Vegetation und so weiter auswirkt, allerdings nicht jetzt der Schnee selbst an sich. Das Argument hat natürlich schon in gewisser Weise seine Richtigkeit. Natürlich, Energieverbrauch ist überall da und der Energieverbrauch ist jetzt nicht so hoch im Vergleich zu einem Hotel oder einer Sauna oder eines Schwimmbades.
Weitermachen wie bisher. Auch wenn Kritiker bemängeln, dass die Gletscher schrumpfen und für Kunstschnee immer mehr Wasser aus den Alpen abgeschöpft werden muss. Wirtschaftlicher Druck führt zu einer kurzfristigen Politik ohne nachhaltige Wirkung, die für Österreich besonders wichtig wäre, bemängelt der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier.
Das war eine Nahaufnahme von Andreas Meyer-Feist. Wir wiederholen diese Sendung heute Abend um 22.30 Uhr. Jede Nahaufnahme steht zum Nachhören und Herunterladen auch als kostenloser Podcast auf unseren Internetseiten zur Verfügung, abrufbar unter bayern2.de.
Bayern 2.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die Geschichte des sozialen Wohnungsbaus in Berlin. Marietta Schwarz fasst die Geschichte zusammen.
Seit dem Fall der Mauer sind in Berlin mehr als 310.000 Sozialwohnungen privatisiert worden. Ganze kommunale Wohnungsbaugesellschaften wanderten zu Dumpingpreisen in die Hände ausländischer Investoren, die durch Mieteinnahmen und Weiterverkauf einen beträchtlichen Gewinn einstreichen. Der Glaube, mit dem Verkauf des Tafelsilbers die drückende Schuldenlast zu tilgen, hat auch das Land Berlin erfasst. Längst vergessen ist, dass die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften einst tragende Kraft des beginnenden sozialen Wohnungsbaus waren.
Aus dem Hinterhaus kicken Kinder raus, blass und ungekämmt, mit und ohne Hemd. Unten auf dem Hof ist ein Riesenschwob.
Eine Hinterhausszenerie aus dem Berlin der Jahrhundertwende, besungen von Claire Waldorf. In den Mietskasernen der Großstadt zieht's und tropft's. Rund 2 Millionen Menschen hausen in feuchten Kellerwohnungen, kalten Mansarden oder dunklen Stuben unter miserablen Hygienebedingungen im 4., 5., 6. Hinterhof. In den Erdgeschossen stampfen die Maschinen der Gewerbebetriebe, in den Lungen sammelt sich der Dreck aus den Fabrikschornsteinen. Preußens Hauptstadt ist neben London der größte Industriestandort in Europa. Die Bewohner der Massenquartiere aber bekommen vom rasenden Wirtschaftswachstum nichts ab. Während am vornehmen Kudamm großbürgerliche Wohnungen leer stehen, müssen die Familien in den Arbeiterbezirken ihre Stube auch noch an Schlaf- und Kostgänger untervermieten. Der schöne Schein der prunkvollen Fassaden trügt über die Zustände in den Hinterhöfen hinweg.
Nur duft die Stadt. Mein Berlin.
Erst die Weimarer Verfassung schafft Voraussetzungen, die Wohnungsnot zu lindern. Groß-Berlin zählt 1918 rund 3,8 Millionen Einwohner, aber es fehlen 500.000 Wohnungen. Die sozialdemokratische Regierung will dem Missstand mit staatlicher Förderung ein Ende setzen. Es ist die Geburtsstunde des sozialen Wohnungsbaus.
Artikel 155 der Weimarer Verfassung. Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer Weise überwacht, die Missbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den Kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern.
Schon in den ersten Notjahren nach dem Weltkrieg entstehen in Berlin 9000 neue Wohnungen. Die großen Wohnungsbaugesellschaften werden gegründet, vor allem von Kommunen, Ländern und Gewerkschaften. Der Staat legt Mietpreisbindungen fest und bietet im Gegenzug Steuererleichterungen. Doch erst nach der Währungsreform 1923 kommt das Bauen richtig in Schwung. Roland Stimpel, Publizist und Chefredakteur des Deutschen Architektenblattes.
So richtig Zug bekommen hat das Ganze erst nach dem Ersten Weltkrieg, als man außerdem ein Finanzierungsinstrument entdeckt hat nach der Inflation. Da gab es ja viele Hausbesitzer, die hatten vorher Schulden gehabt. Durch die Inflation sind die Schulden auf null reduziert. Von denen hat man dann eine sogenannte Hauszinssteuer genommen und die hat man in den Neubau von Sozialwohnungen gesteckt.
Unter den Avantgarde-Architekten herrscht Aufbruchstimmung.
Aufruf des Berliner Architekten Bruno Taut. Die Kunst soll nicht mehr Genuss weniger, sondern Glück und Leben der Masse sein. Zusammenschluss der Künste unter den Flügeln einer großen Baukunst ist das Ziel. Fortan ist der Künstler allein als Gestalter des Volksempfindens verantwortlich für das sichtbare Gewand des neuen Staates.
Im Wohnungsbau sehen die revolutionären Architekten ihr Thema. Ihr Schlachtruf heißt Licht, Luft, Raum und Wärme. Unterstützt werden sie in Berlin von Stadtbaurat Martin Wagner. In seiner Amtszeit entstehen bis 1929 noch einmal 135.000 Wohnungen, vor allem in den 6 berühmten Großsiedlungen am Stadtrand, darunter die Siedlung Siemensstadt im Norden Berlins, die unter Mitwirkung des Bauhausdirektors Walter Gropius erbaut wird, und die Hufeisensiedlung im südlichen Britz von Bruno Taut. Die Antwort auf dunkle Hinterhöfe sind Reihenhäuser mit ausreichender Belichtung, moderner Sanitärausstattung und mit begrüntem Umfeld. In langen, manchmal zu langen Zeilen reihen sich hunderte Wohnungen aneinander, zwischen 40 und 80 Quadratmeter groß. Im Mittelpunkt immer das große Wohn- und Esszimmer. Schlaf- und Kinderzimmer sind auf ein Minimum verkleinert.
Es gab im positiven Sinne überhaupt erstmal für Arbeiterfamilien die Möglichkeit, in 2, 3, 4 Zimmern zu wohnen, wenn sie viele Kinder hatten.
Ohne den öffentlichen Nahverkehr sind die neuen Stadtrandsiedlungen nicht denkbar. Das Berliner System gehört zu den Weltbesten seiner Zeit. Hitlers Machtantritt am 30. Januar 1933 setzt der Aufbruchstimmung ein jähes Ende. Die Avantgarde unter den Künstlern und Architekten wird bald darauf verfolgt. Für den sozialen Wohnungsbau beginnt eine unbedeutende Zeit. Die gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaften werden gleichgeschaltet und als neue Heimat zusammengefasst. Der totale Krieg hinterlässt Berlin als Trümmerfeld. Mehr als ein Drittel aller Wohnungen ist zerstört oder schwer beschädigt. Der übrig gebliebene Wohnraum ist dramatisch überbelegt. Die Menschen hausen in Baracken, Lauben, Kellern und Dachböden. Die Kälte des bitteren Winters 1947 kriecht durch alle Ritzen und notdürftig verschlossenen Löcher der Stadt. Bis zu 1000 Menschen am Tag werden mit Erfrierungen in die Krankenhäuser eingeliefert. Im Januar 1947 zeichnet Stadtrat Gustav Klingelhöfer ein düsteres Bild der Lage.
Bis zum 15. Januar, neuere Daten sind leider noch nicht vorhanden, sind allein aus 17 Bezirken, die Bezirke Mitte, Neukölln und Köpenick fehlen noch, 55 Todesfälle durch Erfrieren gemeldet worden. In das Krankenhaus aufgenommen wurden wegen schwerer Erfrierungen in 14 Bezirken die 177 Personen. In ambulanter Behandlung wegen Erfrierungen befanden sich am 15. Januar bereits in diesen 14 Bezirken allein nicht weniger als 17.244 Personen. Es ist klar, dass diese Ziffern in den letzten Tagen noch bedeutend gestiegen sein müssen und bei andauernder kalten Wetterung weiter steigen werden.
Die Wohnungsfrage ist eine der dringendsten politischen Aufgaben. Doch für den Aufbau fehlt es nicht nur an Geld, sondern auch an Grundstücken, Baumaterial und zeitweise auch an Bauarbeitern. Die Blockade der Westsektoren durch sowjetische Truppen in den Jahren 1948 und 1949 verschlimmert die Situation noch. Fortan wird Berlin zum Schaufenster zweier konkurrierender Systeme, die gerade im Wohnungs- und Städtebau ihren Fortschritt demonstrieren. In diesem Wettkampf hinkt West-Berlin zunächst hinterher. Der Ostsektor dagegen orientiert sich am Moskauer Vorbild und startet am 3. Januar 1952 sein Prestigeprojekt, die Stalinallee.
Ja, die Maurer der Stalinallee sind da. Und wir können wohl mit Recht sagen, dass sich das ganze Berlin zu ihnen hingewendet hat in diesen Augenblicken.
Das ist das Tempo von Berlin. Ja, wir sind alle auf dem Weg.
Wenn wir so voller Schwung an die alte Trümmer gehen,
werden sofort alt und jung.
Berlin.
Tausende Freiwillige treten in den folgenden Monaten nach Feierabend mit der Spitzhacke zum Arbeitseinsatz an. Wer 300 Stunden Aufbauarbeit leistet, erhält zur Belohnung das Los für eine Wohnung. Die Stalinallee-Bauten mit ihren reichen Verzierungen, den Säulen, Türmchen und Erkern schnellen in die Höhe. Bereits 1953 beziehen die ersten Mieter die Wohnungen der Stalinallee mit Zentralheizung, Einbauküche, Bad und Aufzug. Und das für nur 90 Pfennig pro Quadratmeter. Doch viel zu teuer ist die sozialistische Prachtstraße, als dass die Hauptstadt der DDR sich noch mehr solcher Projekte leisten könnte. Stattdessen werden in den folgenden Jahren unauffällige, industriell gefertigte Wohnhäuser errichtet. Dennoch setzen die Vorzeigebauten östlich des Alexanderplatzes die andere Seite der Stadt unter Druck. Gesetzlich ist dort der soziale Wohnungsbau zwar längst verankert, zu sehen allerdings ist davon noch nichts. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Otto Suhr, beginnt deshalb in Sichtweite der Sektorengrenze mit dem Bau von Wohnhäusern. Gleichzeitig laufen die Planungen für eine internationale Bauausstellung.
Wir zeigen das Schaufenster unserer internationalen westlichen Architektur. Wir zeigen in diesem Schaufenster unsere Kultur und unsere Lebensgewohnheiten, nicht nur für uns Westberliner, sondern in erster Linie auch für unsere Mitmenschen aus dem deutschen Osten.
Tausende Besucher erscheinen zur Einweihung der Internationalen Bauausstellung am 6. Juli 1957, um die sogenannte Stadt der Zukunft zu besichtigen. Die Ausstellung soll den freien demokratischen Geist der westlichen Welt verkörpern. Doch auch das Hansaviertel bleibt ein viel zu teures Projekt. Lediglich an seinem modernen Städtebau orientieren sich im Folgenden die berüchtigten Großsiedlungen. Die Sprengung jeglicher Maßstäbe und die soziale Spaltung in diesen reinen Wohnstädten sollen ihnen jedoch zum Verhängnis werden.
Überall nur Piss und Kacke. Man muss nur genau hinsehen. Egal wie neu und großzügig vom Weiten alles aussieht. Mit seinen grünen Rasen. In den Einkaufszentren. Aber am meisten stinkt es in den Häusern. In den Treppenhäusern. Was sollen die Kinder denn machen, wenn sie draußen spielen und mal müssen? Bis der Fahrstuhl kommt und sie im 11. oder 12. Stock sind, haben sie schon die Hose gemacht und bekommen Prügel. Dann machen sie lieber gleich einen Ausflug.
Eine Stadt in der Stadt sollte die Hochhaussiedlung werden, mit möglichst wenig Verkehr und großen Grünflächen. Doch als 1975 aus den dunklen Mietskasernen Neuköllns 50.000 Sozialhilfeempfänger hier einziehen, wird das Elend schnell sichtbar. Die Siedlung ist zu groß geraten. Das Leben in den bis zu 30-geschossigen Hochhäusern ist unwürdig. Die Freiflächen zwischen ihnen sind nicht grün, sondern zu betoniert. Zur selben Zeit kämpft auch Ostberlin, die Hauptstadt der DDR, mit der Wohnungsfrage. Bis 1990 sollen 350.000 Wohnungen errichtet werden in Neubausiedlungen an den Stadträndern. Die Lösung heißt WBS 70, ein Wohnblock aus industriell vorgefertigten Betonplatten. Berlin-Marzahn entsteht als größte Plattenbausiedlung der DDR. Doch ganz anders als im Westteil der Stadt sind die neuen Trabantenstädte beliebt. Alle Bewohner sind gleich, sozial Minderbemittelte gibt es nicht. Wer hier lebt, lebt modern. Die Erkenntnis setzt sich durch, dass es preisgünstiger ist, die alten Innenstadtquartiere zu sanieren, als vor der Stadt Neubausiedlungen zu errichten. Allerdings nur in den Köpfen und nicht in der Realität. Und so kommt es zum 750. Geburtstag Berlins noch einmal in beiden Teilen der Stadt zu repräsentativen Ausstellungen. Im Westen stellt die Internationale Bauausstellung 1987 Beispiele vor, wie die sogenannte behutsame Stadtsanierung zukünftig bewerkstelligt werden könnte. Im Osten dagegen blickt man zurück auf die großen Leistungen im Wohnungsbau. Beim zentralen Festakt verkündet Erich Honecker:
Hunderttausende Besucher gewannen anlässlich des Berlin-Jubiläums auf der bisher umfangreichen Bauausstellung der Deutschen Demokratischen Republik einen anschaulichen Überblick, wie mit Hilfe unseres Wohnungsbauprogramms das Wohnungsproblem als soziale Frage bis zum Jahr 1990 gelöst wird, wie Städte, Dörfer und Industriebereiche ihr Gesicht verändern, wie unsere Republik bei allem, was uns gemeinsam noch zu tun bleibt, augenfällig für jeden voranschreitet.
Die verlorenen Kinder in den Straßen von Berlin.
Zwei Jahre später fällt die Berliner Mauer. Städte, Dörfer und Industrien im Osten des Landes werden von jetzt ab erst recht ihr Gesicht verändern. An Wohnraum mangelt es nicht mehr in Berlin. Im Gegenteil. In Ost und West gibt es massive Verschiebungen. Viele Menschen verlassen die Trabantenstädte und ziehen in ein Eigenheim. Tausende Russlanddeutsche kehren heim. Sie finden Wohnraum in Hellersdorf, Marzahn oder Gropiusstadt. Zugleich müssen die Innenstadtbezirke saniert werden. Sozialwohnungen werden seit 1997 nicht mehr gefördert. Seit der Wende hat das Land Berlin mehr als die Hälfte der ehemals 585.000 kommunalen Wohnungen veräußert. Verblieben sind vorwiegend die Plattenbauten im Ostteil der Stadt. Der soziale Wohnungsbau ist ein Auslaufmodell und keiner weint ihm nach. Noch nicht.